Als erstes würde man gerne kurz was über deine Unternehmensgeschichte erfahren. Zum Beispiel, wann das Unternehmen gegründet wurde, wer es gegründet hat und was deine historischen Meilensteine waren oder wie weit du bis jetzt gekommen bist und was du anbietest.
Ja, also ich habe da eine sehr, ja, sehr illustre Firmengeschichte quasi. Also Heimatprodukte ist so ein Nebenprojekt gewesen. Also ich hatte fast 20 Jahre lang eine Fulfillment-Unternehmung. Das heißt, ich habe Waren gelagert und versendet für Kunden, habe deren Shops betreut. Und dann 2020 zur Corona-Zeit war so irgendwo der Zeitpunkt zu sagen, nee, muss ein bisschen was anders laufen. Und ja, ich komme ja vom Bodensee und bin jetzt seit 5 Jahren ein stolzer Dinkelsbühler. Und mit meinem Umzug habe ich das einfach auch kennengelernt, hier diese Hofläden und diese feinen, kleinen Manufakturen. Hatte aber das Problem, dass manche Dorfläden halt nicht so aufhatten, wie es im Internet standen, schwer erreichbar sind. Und ja, das alles hat einfach dazu geführt, dass ich dann 2020 gesagt habe, das muss man doch irgendwie zusammenfassen können. War auf der Suche nach einem knackigen Namen und hatte dann Heimatprodukt. Fand das aber sehr, sehr limitierend, weil es ja dann eben nur eins wäre. Und ja, dann heimatprodukte.de hatte sich schon jemand anders gesichert. Und der hatte das auch versucht, so allerdings als Marktplatz. Und dann habe ich das quasi übernommen und 2020 dann den Shop aufgebaut. Ja, aber alles so irgendwie mehr nebenher als wirklich mit Herzblut und fälschlicherweise auch nur online, muss man ganz ehrlich sagen. Das erste Jahr war eigentlich eine Katastrophe, weil die Leute online solche Sachen nicht wirklich bestellen. Die möchten die Hintergründe wissen, die möchten einfach ein Gespräch machen, die möchten wissen, was drin ist, was kann ich mit diesen Zutaten machen, etc. Also online Initialkauf funktionierte nicht. So habe ich dann letztes Jahr angefangen, mich auf Märkte zu begeben. Dachte mir, okay, online lässt er jetzt mal auf der Seite, das funktioniert nicht so wie gewollt. Dann, ja klar, Corona dann am Abklingen, also Märkte waren wieder möglich. Und dann bin ich einfach von Markt zu Markt getingelt mit ja, ganz unterschiedlichen Erfolgen. Hatte, also ich glaube, der schlimmste Markt war in Nürnberg, 4 Tage mit Anwesenheitspflicht und mit einem Gesamtumsatz, also alle 4 Tage von 120 Euro. Bei fast 600 Euro Standkosten etc. ohne Hotel. Ja, also gab dann auch andere Märkte wie den Dinkelsbühler Wochenmarkt, wo es dann ganz gut angenommen wurde. Wenn ich auf den Markt gehe, habe ich so circa 100 Produkte, verschiedene Produkte dabei. So ein bisschen so ein, ja, weiß nicht, wie so ein fliegender Dorfkramer. So, und die Konsumenten haben dann ja auch einfach mal eine gute Auswahl und können einfach quasi vor Ort regional einkaufen. Bei mir ist auch immer eine Verkostung dabei. Also es gibt gewisse Produkte, die gebe ich nicht raus, bevor sie nicht verkostet wurden, weil sie relativ speziell sind. Also das ist das Paradebeispiel Essig. Daniele und Roberto machen unglaublich tolle Essige, die sind aber ungesüßt und es ist halt wie ein Essig, die sind halt einfach sauer. Also nicht zu sehr, aber die meisten Gaumen kennen das nicht mehr. Die kennen halt den Industrieessig und da ist das schon erstmal so ein Geschmackserlebnis. Und für viele passt das dann nicht. Und deswegen sage ich, probiert es hier vorher, damit ihr nachher nicht enttäuscht seid. Und das honorieren einfach die Leute auch. Und das ist auch so ein Teil, so ein bisschen wie so ein Naschmarkt aus Wien, wo du sagst, stehst du da, du kannst Chips probieren oder du kannst auch mal ein Seko probieren. Und ich finde, das ist auch das, was regionale Produkte ausmacht und was regionale Produkte und Vermarkter leisten sollten. Die Produkte einfach auch mal zum Probieren hingeben. Ja, und dann habe ich Ende letzten Jahres bis quasi jetzt so ja, Mitte diesen Jahres so angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen und bin jetzt der festen Überzeugung, dass ich alle Komponenten und Zutaten habe, um Heimatprodukte und die Erzeuger, die sich mir anschließen, gut zu vertreten und zu vermarkten. Und sagen wir mal, der erste größere Schritt in die Richtung ist jetzt wirklich der Dorfladen Neusitz, wo ich einfach 2 Regale aufstellen konnte. Und eben dort über 40 verschiedene regionale Produkte anbieten kann. Und das wird jetzt so in den ersten Wochen auch ganz gut angenommen. Also bin jetzt auch nach auf dem Weg, um wieder nachzuliefern. Funktioniert ganz gut und ich glaube, das ist für ja, alle, die daran beteiligt sind, Hofladen, Konsumenten, die Erzeuger, die ich vertrete, einfach so eine Mehrfach-Win-Situation. Mhm. weil der Dorfladen musste sich nicht mit vielen kleinen Erzeugern auseinandersetzen und schauen, können die liefern, was können sie liefern. Sie haben halt einen, der es gebündelt bringt. Und viele Erzeuger haben ja auch die Thematik, wie kann ich die Sachen in den Markt bringen, also sowohl verkaufstechnisch wie dann auch die Lieferung am Schluss. Und ja, da, das ist so die Nische, die ich besetzen möchte und denke auch ganz gut besetzen kann. Und jetzt heißt es Vollgas.
Wie hast du die Erzeuger, die jetzt du vertrittst auf deiner Webseite und in den Dorfladen aussetzt, wie hast du die gewonnen, wie hast du die gefunden?
Ganz einfach, ich bin jemand, ich bin viel unterwegs und ich nutze die Möglichkeit, abseits der Autobahn zu fahren. Und wenn ich da irgendwas sehe, dann bremse ich, rechts ranfahren und fragen, 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 fragen. Also da, das ist das eine und das andere natürlich klassisch Internet. Also ist ja so ein Thema, was uns, glaube ich, noch länger begleitet, Internet. Und da einfach recherchiert. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie 30 verschiedene Sorten Erdbeermarmelade anbiete, sondern ich suche schon auch eher besondere Produkte. So Dinge, wo man sagt, ui, das ist spannend. Also hatte ich jetzt zum Beispiel Reis aus Bayern. Genau, du sagst,
Kennt man auch nicht, oder?
ja, genau, kennt man auch nicht. Viele sagen, wow, ne? Wie ist denn das los? Also dazu muss man wissen, Reis gibt es ja in zwei Anbauvarianten. Also das Klassische, was man so kennt aus China, diese riesigen geschwemmten Reisfelder oder Trockenreis. Das sind zwei Brüder, die das probiert haben. Die haben eben die Trockenreisvariante angebaut. Unglaublich lecker, unglaublich toll. Und was viele nicht wissen, ist, es gibt auch Reisunverträglichkeiten.
Musst du jetzt auch noch nicht.
Ja, das ist, ja, oftmals sagt man dann, oh, das geht ja zum Bauch rum. Also der Reis kann es ja nicht sein, weil Reis ist ja auf der guten Seite der Macht. Das muss irgendwas anderes sein, Gluten oder Laktose, irgendwas halt. Auf jeden Fall, es geht dann im Bauch rum, aber ist auch oftmals Reis.
Der Trockenreis dann verträglicher, oder?
Ich weiß nicht, ob es jetzt nur am Trockenreis liegt, aber es liegt vielleicht daran, dass die Bayern ja an sich verträglicher sind, ne? Und dann bayerischer Reis hat es vielleicht aufgenommen. Unglücklicherweise, ich habe jetzt gestern mit denen gesprochen, sind die nicht mehr in der Lage, das wirtschaftlich herzustellen, oder anzubauen. Da haben jetzt nur noch Restbestände, das heißt, es wird diesen leckeren bayerischen Reis so nicht mehr geben.
Schade.
Ja, und das ist so auch eine der Thematiken, dass viele Ideen, oder auch alte Rezepte aussterben. Das ist eigentlich auch etwas, wo ich ein bisschen so dagegen arbeiten möchte.
Was machst du da dagegen schon aktuell?
Ja, ich momentan einfach jede Minute, die ich habe, in die Heimatprodukte zu stecken, dass es da eine Sichtbarkeit gibt und dass ich da dann einfach auch die Möglichkeit den Erzeugern mal bieten kann, wirklich das als lukrative und langfristige Absatzstrecke zu nutzen. Und dann möchte ich einfach auch verstärkt in den Blog gehen und dort einfach Rezepte vorstellen, einfach alte Getreidesorten, alte Zubereitungsweisen, einfach so, ja, ein bisschen zurückblicken, um dann mit Neuem nach vorne zu gehen.
Das ist aber jetzt ein Zukunftsprojekt von dir, das machst du aktuell noch nicht.
Das ist jetzt aktuell noch nicht auf der Seite, da bin ich jetzt eben noch gerade dran. Das ist auch so, die ganze Shop-Seite wird jetzt gerade überarbeitet, weil ich einfach die letzten Monate den Online-Shop einfach mal vernachlässigt habe, weil ich dachte, jetzt konzentrierst du dich auf die Märkte. Aber das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten wird das also massivst kommen, dass man dann einfach mehr über die Erzeuger erfährt, also über Erzeugerprofile, mehr über Rezepte und einfach auch Dinge, die so in dem ganzen Bereich angesiedelt sind. Also das Thema auch Hopfenanbau oder so Dinge, Hopfenspargel. Das ist für mich momentan mein Lieblingsthema, Hopfenspargel, genau.
Erklärst du mal, was es ist?
Ja, also Hopfenspargel ist das teuerste Gemüse, was man in Deutschland kaufen kann. Ja, habe ich auch nie, noch nie gehört. Sieht im Endeffekt aus wie eine Sojasprosse.
Okay, er ist
Ist
relativ klein.
relativ klein, deswegen auch sehr teuer. Also im Münchner Viktualienmarkt zahlst du bis zu 139 Euro das Kilo.
Okay.
Und das ist quasi in diesen Wurzeln, sind das so die ersten Trieben in den Hopfenwurzeln. Das heißt, du musst da ausgraben, du musst da abzwicken und du bist da recht bodennah unterwegs. Das muss man mögen. Also da ist so, wie ich das jetzt erfahren habe, ist Spargelstechen da schon auch Kinderfasching dagegen. Ist ja relativ angenehm im Vergleich dann zum Hopfenspargel. Deswegen gibt es den auch groß nicht, weil sich da groß keiner die Mühe machen möchte.
Und was macht man damit?
Das ist eine gute Frage. Ich habe es jetzt bisher nur so eben quasi so ähnlich wie Sprossen im Salat erlebt. Aber das ist auch etwas, wo ich sage, ich möchte da einfach ein bisschen auch experimentieren.
Das heißt, du vertreibst auch frische Waren.
Nein.
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 Weil es ist ja, klingt ja nach einem frischen Produkt, was man relativ zeitnah an den Mann bringen muss.
Genau, also da hast du, also das ist also wirklich, glaube ich, eins der Königsdisziplinen der Frische, weil nach 2 Tagen kannst du den wegschmeißen. Der ist sehr, sehr unkooperativ, was Lagerung und Verarbeitung angeht. Die Idee ist eben zu sagen, wenn du so ein Produkt hast, das kannst du ja eigentlich nur wirklich lokal, maximal 80 Kilometer Umkreis. Alles andere würde ja den Rahmen sprengen. Aber die Idee ist halt irgendwie, das in ja, Fertiggerichte, die Gerichte aus dem Glas irgendwie zu verarbeiten.
Ah, okay.
Deswegen erstmal experimentieren. Ich kann mir auch so eine so eine Hopfen-Spargel-Cremesuppe vorstellen. Mal schauen, was ich habe da das Glück, dann auch Kontakt zu einigen Sternenköchen zu haben. Und da habe ich dann auch schon angefragt, ob man da mal experimentieren kann.
Kannst du
Und
meinen Namen nennen?
eigentlich eher ungern. Eher ungern, weil wir das noch nicht offiziell gemacht
Okay.
haben. Aber ja, durchaus auch aus dem Fernsehen bekannt.
Da bin ich gespannt.
Ja,
Da
das.
bin ich schon sehr gespannt, wenn das rauskommt.
Ja, gut, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wo was. Da haben wir einfach wirklich ein unglaublich enges Zeitfenster. Also die Saison ist so knappe 4 Wochen. Also wahrscheinlich eher so Richtung 2 Wochen. Ist ja dann auch so, dass das eben in diesen Wurzeln unten eben wächst und die werden ja einmal abgeschnitten, bevor dann der Hopfen so endlich gezogen wird. Also das heißt, da muss ich mich auch mit den Hopfenbauern dann noch arrangieren, wie man das irgendwie so zeitig machen kann. Also das wird sehr spannend
Okay,
nächstes Jahr.
ich freue mich drauf auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Kannst du mal erzählen, was du sonst noch für Produkte auf deiner Webseite hast und was du sonst auf den Märkten vertreibst?
Das sind eigentlich klassisch Essigöle in verschiedensten Variationen. Es sind Aufstriche von klassisch Marmelade, Gelee bis hin dann zu oder über Pestos, die man ja nicht nur in die Nudeln packen kann, sondern kannst am Pesto auch mal ganz lecker auf dem Brot streichen. Oder auch Chutney kann man wunderbar in eine Tomatensauce reinarbeiten. Bis hin dann auch zu etwas exotischeren, ja, fast schon so Gourmet-Aufstrichen Richtung Zwiebelkonfit oder Auberginencreme, Berglinsenpaste. Also da ist alles so dabei, aber eben nicht so das Alltägliche. Es gibt der Getränkeseite, gibt es den leckeren Schaumwein, den wir jetzt, oder den Sekko, den wir jetzt genießen können, den alkoholfrei oder alkoholisch. Schaumweine gibt es. Nachher geht es noch zu einem Jungwinzer, der phänomenale Weine herstellt und da sehr umtriebig ist. Zukünftig soll es auch Backmischungen geben, Mehle, im Endeffekt Nudeln, klar, die Klassiker. Wobei Nudeln, es ist so, jeder Zweite macht irgendwie Nudeln da. Es ist einfach nur so ein Sortiment abrunden. Aber so das Herz hängt schon so eher an den etwas feineren Produkten.
Aus welchem Umkreis kommen deine Hersteller? Kann man sagen, bayernweit oder ist es wirklich auf die Region hier?
Momentan, also die Idee bei Heimatprodukten war, jeder hat ja seine Heimat woanders. Also erstmal groß anfangen, deutschlandweit, aber das habe ich dann relativ schnell eingedampft. Momentan geht es eher so Metropolregion Nürnberg, Bayern und noch ein paar Ausreißer, so Baden-Württemberg, Schwarzwald. Gibt es da noch ein paar, aber also es wird jetzt kontinuierlich ausgebaut und ich denke, Anfang nächsten Jahres wird es dann auch Baden-Württemberg großflächig geben.
Hast du schon mal über die Idee nachgedacht, dich selber einen Laden aufzumachen, einen festen in Dinkelsbühl oder zum Beispiel so ein Wohnmobil dir zu machen, wo du selber die Höfe anfährst und die Leute irgendwie, dass man sich eine Kiste vorbestellen kann und du belieferst dann die Leute?
Also
Sowas in der Art?
beide Ideen hatte ich. Die Ladenidee ist unglücklicherweise durch Löschwasser erstmal zum Erliegen gekommen. Die Fläche, die ich mir ausgesucht hatte, die war eben das ist ein Nachbargebäude von einem Hotel, was gebrannt hat und wurde dann recht großzügig gelöscht, was ja sehr, sehr schön ist, was aber dann für die Ladenfläche unschön war. Also da ist momentan leider erstmal nichts drin.
Wie weit warst du da schon mit den Vorbereitungen?
Das war im Endeffekt eigentlich nur noch Mietvertrag unterschreiben und die Bestellung für Inventar auf Los drücken. Das war dann wirklich, also am Tag vor der Mietvertragsunterzeichnung kam dann der Vermieter und sagte, nee, wir haben jetzt doch einen Wasserschaden. Und das ist wohl dramatischer. Klar, Dinkelsbühl, sehr, sehr viele alte Gebäude. Ich sage immer, Neubau ist um 1900 rum. Also da dauert es wahrscheinlich auch ein bisschen, bis es sich alles überall das Wasser durchgefressen hatte. Ist leider immer noch Baustelle, ist immer noch zugehängt und wird immer noch irgendwie saniert, renoviert.
Das heißt, du wartest, bis das wieder eröffnet.
Da bin ich mir jetzt noch nicht so schlüssig. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie diese Regal- oder Shop-in-Shop-Idee ankommt. Momentan habe ich recht viele Nachfragen, weil das ja auch für sagen wir, einen Dorfladen oder einen Hofladen eine sehr charmante Geschichte ist. Also er bekommt die Waren auf Kommissionsbasis, also hat keinen finanziellen Aufwand damit in erstmal auch kein Risiko und kann sich natürlich dann auch aus immer breiter werdendem Sortiment aussuchen und sich das dann auch zusammenstellen hat, muss sich nicht um verschiedene Erzeuger kümmern, sondern hat dann einfach eine einfache Online-Plattform, wo er das über ein Shop-System bestellen kann und dann auch geliefert bekommt.
Und die Idee mit dem fahrenden Wohnmobil beliefern?
Ja, grandios. Erinnere mich so an meine Oma, da war das noch so. Ja, liebend, liebend gerne, aber finanziell ist das nahezu nicht stemmbar. Also so ein Mobil kostet ja mehrere 10.000 Euro. Und wenn ich es auch so momentan anschaue, haben wir ja doch sehr, sehr viel Unruhe im Markt. Also sehr, sehr viele Direktlieferanten, die Konkurs sind oder aufhören müssen oder aufhören wollen. Also da ist also das Thema ja, die letzte Meile berühmt-berüchtigt in der Logistik. Ich glaube, da scheitern momentan sehr, sehr viele dran, das irgendwie in einem vernünftigen finanziellen Rahmen abzubilden. Und wenn ich so überlege, ich meine, so ein LKW, also es ist fast schon ein LKW, aber so ein großer Sprinter ausgebaut, ich meine, der braucht einiges an Sprit. Mhm. Und da vielleicht in ein Dorf zu fahren mit 200, 300 Einwohnern, wo dann irgendwie nur 4 Leute kommen und 50, 60 Euro Umsatz ist wirtschaftlich schwierig. Ich finde es eine großartige Idee und wenn es jemanden gibt, der so ein Mobil hat und das irgendwie machen möchte, melden, melden, melden. ich kann nur nicht rückwärts, seitwärts einparken. Also bei mir geht es nur vorwärts.
Okay. Können sich Unternehmer auch bei dir bewerben, wenn sie sagen, das wäre super, wenn du ihre Produkte vertreibst?
Unbedingt.
Unbedingt.
Unbedingt. Also,
was suchst du für Produkte immer noch?
Im Endeffekt alles. Da bin ich bis auf Nudeln. Das ist jetzt zwar jetzt gelungen, bis auf Nudeln. Wobei, es gibt ja auch spannende Nudeln, die jetzt nicht irgendwie sich darüber unterscheiden, weil das mit Dinkel oder mit sonstigen Mehl gemacht sind, sondern die einfach noch ein bisschen Pfiff haben. In erster Linie, ja, wir steigen da so wirklich dramatisch Richtung Weihnachten wieder zu. Ja, man soll es nicht meinen, wir sind näher an Weihnachten wie am Jahresanfang. Ne? Ja, gerne Aufstriche irgendwie auch, ja, so Richtung Glühwein etc., sowas. Alles nur leider keine Frischwaren und keine gekühlten Waren.
Ich wollte gerade sagen, wie lange müssen die Sachen haltbar sein? Das
ja, schon. Also das ist einfach so, schön wäre so mindestens 6 Monate. Das ist einfach, dass man auch so eine Möglichkeit hat, das auch ja, in die Läden zu bekommen und da auch einen entsprechenden Absatz hat. Weil sonst hat man ja einfach nur Hin- und Her-Lieferei. Es ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Wobei es demnächst auch eine Retterkiste geben wird.
Okay,
im Endeffekt der klassische Weg zu sagen, Produkte, die kurz vorm MHD sind, kriegst du vergünstigt, kannst du retten, weil MHD-Produkte sind ja mindestens haltbar bis, ne, und nicht tödlich ab. Das ist so in Deutschland noch so ein großes Thema, das haben wir noch nicht so ganz verinnerlicht. Und Produkte, also vor allem, sagen wir mal, handwerklich hergestellte Produkte haben ja da oftmals eine deutlich längere Haltbarkeit als aufgedruckt. Mhm. Wobei, jetzt könnte man eine politische Diskussion über Mindesthaltbarkeitsdatum lostreten. Ich finde es etwas schwierig, auch wenn man Salz mit MHD versehen muss, also was hunderte Millionen Jahre jetzt in der Erde lag und dann plötzlich, nur weil es in der Tüte gepackt wird, ein MHD-Datum drauf braucht. Aber gut, das sind die Regeln. Muss man sich anpassen, aber das ist so das Nächste zu sagen, unter Heimatretter packe ich solche Bundletüten. Du als Konsument hast einen Preisvorteil, hast aber den Nachteil, dass du nicht aussuchen kannst, was drin ist. Du kannst dir dann nur die Größe aussuchen, was du bekommst. Wenn das einigermaßen angelaufen ist, möchte ich da einfach auch das den Erzeugern nahebringen und zu sagen, okay, auch selbst wenn wir sonst kein Geschäft miteinander machen, wenn ihr nicht über Heimatprodukte verkauft, vielleicht habt ihr ja Waren, die jetzt kurz vom MHD stehen, dann können die vielleicht in so eine Heimatretterbox rein. Hilft allen.
Das heißt, du hast gerade 3 Vertriebskanäle, sage ich mal, deine Webseite.
Ja.
Du bist auf Märkten unterwegs und bist im Dorfladen Neusitz.
Machen wir 2 draus. Märkte habe ich jetzt erstmal zurückgefahren, weil es einfach wirklich sehr, sehr zeitintensiv ist. Okay. Und es ist einfach ja, mehr so eine Image-Geschichte als also sinnvoll Geld zu verdienen.
Das heißt, du bist gerade im Moment auf keinen Märkten, oder?
Momentan nicht. Also am Anfang des Jahres war es auch so ein bisschen, wo ich sagen musste, oh, es ist kalt, es ist dunkel draußen. Da hat mir dann schon noch ein bisschen so der Schwung gefehlt. Mal schauen, wie es dann so gegen Ende Sommer, Anfang Herbst ist. Wobei das eigentlich ja auch so eine ganz gute Zeit ist. Da hat man noch ein paar Touristen, die so durch die Gegend streifen. Es ist nicht mehr so warm. Man schont die Produkte und man sieht ja auch mal ein bisschen, wie geht es denn konjunkturell weiter.
Hast du jetzt vor, noch in neue, ich weiß nicht, ob es noch mehr Dorfläden gibt, dich da noch zu expandieren,
Auf
oder?
jeden Fall. Also das war jetzt neu, das war so der
Ja.
Auftakt. Momentan liegen mir 7 Anfragen von Dorf- und Hofläden vor.
Es gibt ja in Wettringen zum Beispiel einen Dorfladen.
In Wettringen, in Dombühl, im Bahnhof drin. Der sehe ich dann nachher. Da wollte ich jetzt auch noch, habe gesehen, das ist ja gar nicht so weit, mache kurz einen Weg zurück, Abstecher rein.
Ja.
Es gibt auch kleinere Delikatessläden, Einrichtungsläden, die eben auch Lebensmittel mitverkaufen, wo ich da einfach gerade Gespräche führe. Und sehr spannend sind natürlich auch Campingplätze.
In Dingensburg gibt es ja auch den Campingplatz.
Einen unglaublich schönen Campingplatz. Also ich glaube, das ist die Königin der Campingplätze. Das ist ja Dingelsbühl ist ja eh unglaublich schön. Da muss man hin. Also
Erzähl doch mal irgendwas über deine Wahlheimat, über Dingensburg. Wie hat sich dahin verschlagen?
lustigerweise über den Stau. Ja, genau. Also ich komme ja aus Konstanz und ja, war dann mal am Wochenende Richtung Urlaub unterwegs und hatte schon 8 Stunden Fahrt hinter mir. Also war glaube ich, das verkehrsreichste Wochenende, was es jemals, glaube ich, gab. Also zumindest für mich gefühlt. Und hatte also noch 5 Stunden Fahrt ohne Stau vor mir und ja, eben vor Dinkelsbühl, von Ausfahrt Dinkelsbühl, kam dann im Radio eben auf der A7 19 Kilometer Stau. Und dann dachte ich mir, wow, das wird eh schon spät, wenn es gut gelaufen wäre. Dann habe ich gesagt, gut, also nächste Ausfahrt raus, übernachten und dann wird es halt einen Tag später. Alles gut. Ja, und so bin ich in Dinkelsbühl gestrandet. Fand die Stadt unglaublich charmant, unglaublich schön. Also ich mag so alte Gebäude. Und dann bin ich noch ein paar Mal einfach über so einen Wochenendbesuch hingekommen und war völlig auch begeistert von dieser Offenheit und dieser angenehmen Art der Dinkelsbühler. Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe das Auto in der Stadt abgestellt, bin ausgestiegen, ist einer vorbeigelaufen und hat gesagt, Parkscheibe nicht vergessen. Also kann ich aus Konstanz nicht. Ne? Da Konstanz ist dann ein bisschen zurückhaltender. Und das fand ich so unglaublich nett. Und da gab es dann vor 5 Jahren einfach die Möglichkeit, meine Unternehmung aus Konstanz weg zu verlegen und das habe ich dann auch genutzt.
Sehr schön. Und du
Ja.
bist nach wie vor happy mit deiner Entscheidung.
Absolut, absolut. Also ich habe das noch keine Sekunde bereut. Natürlich, wo viel Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten. Dinkelsbühl ist jetzt nicht ganz so zentral. Ne? Also, man muss schon viel fahren, aber dafür ist, ich sag mal, der Freizeitwert und einfach auch für dort zu leben so unglaublich hoch. Wir haben hier fast alles. Also ich sage, das Einzige, was fehlt, ist ein Thermalbad. Da bin ich ein bisschen Frostbeule, was das angeht. Aber sonst, nee, es ist wunderbar da. Ganz toll, tolle Menschen, auch sehr offen und nicht nur zu besuchen, empfehlenswert.
Wunderbar. Könntest du vielleicht ein bisschen was über die Vision deines Unternehmens oder die Philosophie deines Unternehmens erzählen?
Gut, die Idee ist im Endeffekt, Erzeugern eine Plattform zu bieten, um einfach ihre tollen Produkte einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen und dadurch dann auch für die Erzeuger ein entsprechendes Auskommen zu schaffen, dass sie einfach weiterhin auch ihre Wege in dem Bereich gehen können. Dazu versuche ich jetzt einfach verschiedene Möglichkeiten zu nutzen, also online oder dann auch in den Handel zu bringen. Und ich finde, die regionalen Produkte oder auch die Produkte von kleinen Manufakturen haben es einfach verdient, eine höhere Sichtbarkeit und damit einfach auch eine Wertschätzung zu haben. Und wir sollten einfach mehr bei uns bleiben, als immer, sagen wir mal, um ein paar Euro zu sparen, ins Ausland zu schauen. Das ist so etwas, wo ich einfach dran glaube und auch davon überzeugt bin, dass das zukünftig mehr und mehr kommen wird, dass man einfach sagt, ja, wieder hin zu guten Produkten, handwerklich hergestellt, auch wenn sie etwas teurer sind, aber das erklärt sich einfach auch in den Zutaten. Und da werde ich auch nicht locker lassen, das immer die Fahne zu tragen und nach vorne zu bringen.
Hast du durch den Ukraine-Krieg und durch die Preissteigerungen gemerkt, dass das Interesse an den regionalen Produkten wieder zurückgegangen ist?
Also man ist schon etwas zurückhaltender, aber sagen wir mal, die meisten, die solche Produkte kaufen, kaufen das ja auch aus einer Überzeugung heraus. Und die verzichten dann lieber mal auf 3 Kilo Tönnies-Fleisch, weil es dann viel auf dem Grill aussieht, und sagen dann lieber, machen wir ein bisschen weniger. Also so einen richtigen Einbruch habe ich jetzt nicht erlebt, zum Glück. Aber es ist schon so, dass eine Zurückhaltung vorherrscht. Ja, ich denke, das hat man ja auch immer wieder. Es gab ja in den vielen Jahren davor auch immer wieder Situationen, wo Nachfrage eingebrochen ist, wo man nicht wusste, wie es weitergeht. Aber ich denke, dass, wenn alle zusammenhalten, dann kann man das auch überstehen.
Was sind so deine Hauptkunden oder dein Hauptkundenstamm, kannst du das sagen?
Inwiefern? Meinst du vom Alter her oder vom Geschlecht? Alter
her, ja.
Ja, also Gott sei Dank, jetzt an den Märkten und Gott sei Dank recht viele Jüngere. Also so Mitte 40 ist für mich schon 20 bis 30 eher die jüngere Generation. Die kommen wirklich verstärkt und es ist auch schön zu sehen, wenn die sich auf dem Markt eindecken mit ihren Lebensmitteln. Das finde ich wunderbar. Und dann ist so die nächstgrößere Gruppe sind dann wirklich ältere Menschen, die das halt einfach kennen und manche dann auch sagen, ach, das kenne ich ja noch von früher und da so irgendwie, ja, vielleicht Kindheitserinnerungen wach werden, wenn man halt einfach wieder alte Rezepte und alte Rezepturen ihnen nahe bringt.
Stemmst du das ganze Projekt jetzt alleine oder hast du noch Hilfe?
Ich stemme das Ganze jetzt momentan alleine und verrückterweise auch noch erstmal im Nebengewerbe. Ich bin hauptberuflich im Online-Marketing aktiv. Mal schauen, wo es hingeht.
Hast du dann, man muss sich ja einarbeiten in die Buchführung, in alles. Hast du das alleine dann geschafft oder hattest du dabei Hilfe?
Gut, ich hatte ja jetzt fast 20 Jahre lang schon ein Unternehmen, was auch einigermaßen gut funktioniert hat. Also, dass ich mir schon auch mal eine Tütensuppe leisten konnte in der Woche. Also von daher war ja eigentlich alles schon da. Mhm. Die Kenntnis im Bereich Shop und vor allem halt im Logistikbereich. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, was die meisten vollkommen unterschätzen. Also sowohl im Shop-Business, aber auch primär natürlich im Lebensmittel-Business. Dass die Logistik zum einen ein wahnsinniger Kostentreiber sein kann, wenn sie nicht ordentlich gemacht wird. Und zum anderen dich auch viele graue Haare kosten wird.
Was kann man sich unter der Logistik alles vorstellen? Was gehört alles mit dazu? Wie du die Waren bekommst, wie du sie vertreibst?
Genau, es geht von der Beschaffung, also eben wie bekomme ich die Waren und geht dann halt über die Lagerung bis hin dann eben mal wiederum, wie versende ich das oder wie bringe ich das möglichst kostengünstig in die Regale bei den Läden.
Und wie magst du es konkret?
Also Läden werden natürlich erstmal persönlich beliefert. Im Idealfall, wenn es dann mal ausgebaut ist, dass man so eine Tour fährt, um da einfach nur einmal so einen Schlenker zu machen. Und das andere ist klassisch mit dem Paketdienst.
Okay, das heißt, die Produzenten, die produzieren es, schicken es dir per Post. Du bekommst es, lagerst es.
Ja.
Bei dir in deinem Haus?
Ja, in zwei Räumen. Also sind knapp 40 Quadratmeter Lagerfläche. Ist auch noch ein bisschen Platz. Also kann man auch noch was dazu nehmen.
Und dann packst du es in dein Auto und fährst in den Dorfladen nach Neusitz.
Genau, zum Beispiel. Ja. Oder ich bei einer Online-Bestellung wird es dann verpackt und geht dann einfach den Weg mit der DHL. Und ist jetzt so im ersten Moment kein Hexenwerk, wenn man es so hört, weil macht ja jeder irgendwie. Aber das dann unterm Strich in eine sinnvolle, das in dem Fall halt auch ökonomische Richtung zu bringen, das bedarf dann schon noch ein bisschen was. Und es ist ja auch dadurch, dass ich ja von den Erzeugern die Ware kaufe und den Wiederverkäufern als Kommissionsware zur Verfügung stelle, ist das dann schon auch, sagen wir mal, etwas umfangreicher, die Logistik zu gestalten, weil ich natürlich dann auch nicht irgendwie Tausende von Euro an verderblicher Ware bei mir im Lager haben möchte. Mhm. Also ist da schon auch ein gewisser Workflow hinten dran. Okay. Bestellsystem etc. Also das habe ich noch alles von meiner damaligen Selbstständigkeit.
Das heißt, du hast dein damaliges Unternehmen einfach umgewandelt in das neue oder hast du Heimatprodukte neu gegründet?
Ich habe im Endeffekt Heimatprodukte neu aufgestellt, ja. Mhm. Das hat jetzt ich nutze die Erfahrung, die ich aus meiner anderen Unternehmung gemacht habe, aber es hat mit dem, was ich dort mache, dann eigentlich nichts mehr zu tun.
Kannst du von dem Gründungsprozess ein bisschen was erzählen? Was du alles machen musstest oder was?
Leider nicht.
Gar nicht.
Weil es im Endeffekt ja dann schon irgendwie das andere Unternehmen so quasi damit eingeflossen ist. Mhm, okay. Deswegen würde das nicht helfen für jemand, der jetzt auch neu gründen möchte.
Ja, genau. So dachte ich mir ja. Immer, wie ich Tipps holen kann oder so.
Ja, aber da, also wichtigster Tipp ist, sich einfach Also unabhängig von meiner Geschichte auf jeden Fall einfach mit den lokalen Behörden und Möglichkeiten, die Hilfestellung geben. Also ne, auch hier Heimatunternehmen helfen einem unglaublich, wenn man Fragen hat. Einfach nicht schüchtern sein und Fragen stellen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Antworten bekommt.
Was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Wie soll es weitergehen?
Du meinst außerhalb der Weltherrschaft? Ja, wie soll es weitergehen? Auf jeden Fall möchte ich so bis Ende des Jahres 10 Verkaufsstellen haben. Also 10 Hof-, Dorfläden, Feinkostgeschäfte, die Heimatprodukte-Regale haben. Also gerne mehr. Ich möchte mein Sortiment so auf 300, 400 Produkte ausweiten und eben auch mit der Heimatretter-Box starten. Wobei das so ein bisschen ja, für mich so emotional ja, das größte Projekt einfach ist. So noch ein größeres Herzensprojekt als Heimatprodukte, weil ich einfach finde, dass wir viel zu viel Lebensmittel entsorgen. Und das ja, kann man da ja einfach auch ein bisschen entgegenwirken.
Stimmt, ja, auf jeden Fall.
Ah, halt, stopp, völlig
Ja.
vergessen. Genau, Podcast, ganz großes Thema. Das
Ja.
ist ja so auch, deswegen sitzen wir
Ja.
mit diesen lustigen Mikrofonen hier. Ich möchte dann auch jetzt demnächst mit einem eigenen Podcast starten, wo ich einfach die verschiedenen Erzeuger und Persönlichkeiten, die mit regionalen Produkten zu tun haben, einfach vorstelle und einfach ein bisschen ins Rampenlicht zerre. Das ist so, ja, etwas, was so in den letzten Wochen so gereift ist und wo ich sage, hab ich voll Lust drauf und kann ja auch für jeden nur hilfreich sein, wenn er einfach mehr über denjenigen erfährt, der tolle Produkte herstellt oder auch über Zutaten und Rezepte.
Das heißt, du besuchst deine Produzenten und machst eine Vor-Ort-Story.
Ja, genau.
Also
Also
schon die konkrete Firmen, die als erstes kommen?
Reihenfolge habe ich noch keine, aber auf jeden Fall, weil ich es persönlich sehr, sehr spannend finde, ist Essig. Weil das ist ja auch etwas, da habe ich mich selber erstmal reinforschen müssen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie Essig gemacht wird. Also das ist so das
Magst du
Erste.
es kurz erzählen?
Nö. Das lasse ich dann Daniela und Roberto erzählen, weil alles, was ich dazu erzählen würde, wäre irgendwie nur Halbwissen wahrscheinlich. Also sehr, sehr oberflächlich und die beiden haben auch eine sehr angenehme Stimme und können gut
Okay,
erzählen. Also
sehr.
lohnt sich auf jeden Fall. Ja, auch dann Thema Sekko, Schaumweine. Der Hans-Jörg vom Hohenloher Genussportal ist sicherlich auch einer, der so in den Top 5 dabei ist. Einfach weil, nicht nur weil ich seine Produkte unglaublich mag, sondern einfach auch mal zu erfahren, wie wird denn aus einer Quitte, wie wird denn aus einer Birne denn sowas Leckeres, ne? Weil Quitte isst man ja so nicht irgendwie.
Muss man kochen, ja.
Ja, genau. Und einfach da mal Hintergründe zu erfahren. Und damit wird es wohl losgehen. Mal schauen, eventuell den Jungwinzer, den Lukas, der da ist da auch sehr aktiv und ist so, eigentlich ist er schon auch eine Rampensau, muss man auch sagen. Ich glaube, der macht auf jeden Fall mit. Oder aus Bad Windsheim Martin Rienecker, der die Volksküche betreibt und ein begnadeter Barbecue-Koch ist und mehrfach ausgezeichnet und unglaublich sympathisch, toller Mensch mit einer tollen Vision in der Volksküche. Also solche Leute, wo man einfach sagt, okay, irgendwo machen die unglaublich viel, die machen tolle Produkte, die machen aber auch für die Gesellschaft etwas. Denen möchte ich auch ein bisschen so eine Plattform geben. Einfach ein bisschen mehr über sie erzählen oder dass sie auch selber über sie erzählen können.
Planst du auch Events, wo du zum Beispiel die Erzeuger einlädst und die Kunden einlädst, dass man sich gegenseitig kennenlernt oder so, wie den Kochkurs anbietest mit dem Herrn, der da Barbecue macht?
Gute Idee. Kochkurs, ja. Das ist eine charmante Idee. Hatte ich jetzt noch nicht. Würde ich jetzt gerne übernehmen.
Ja, oder so ein Abend, wo man Sachen
Ja,
probieren
ja,
kann, oder
ja.
wie so eine Art Kochkurs oder wie so ein.
Die Idee war mal zu sagen, wir machen so eine Art Hoffest.
Ja,
Irgendwie
genau.
so eine kleine Messe, wo halt alle Erzeuger irgendwie so einen kleinen Stand haben und
Genau.
du als Konsument kommen kannst und sagen kannst, yeah, Naschmarkt 2.0. Irgendwie in die Richtung. Ist jetzt aber auch etwas am zeitlichen Aufwand gescheitert oder zurückgestellt. Gescheitert ist es noch nicht, aber also die Idee ist da, wobei wahrscheinlich wird der Kochkurs früher kommen.
Kommt auf gute Ideen hier,
Ja,
ne?
davon bin ich ausgegangen.
Hast du auch mal so die Leute so ein bisschen befragt, was sie sich wünschen in dem Heimatprodukte-Welt? Also zum Beispiel, wir wünschen uns mehr, weiß ich nicht, Ja, dass die Produkte zu uns kommen oder dass die Produkte, dass es so Feste gibt oder dass wir irgendwie mal einen Tag der offenen Tür haben, zum Beispiel bei dem Grischbali, dass wir mal hinter die Kulissen schauen können, oder?
Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Die Leute nicht befragt, können ja auch nicht sagen, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe einfach nur halt die Rückmeldung über die Produkte an sich. Das war so, stand bei mir so im Fokus. Und ja, da gibt es viele, die unglaublich auf Senf abfahren. Senf ist wohl in der Region ein ganz großes Thema.
Tatsächlich, ja.
Ja, also
Ja.
warum auch immer. Ich find's prima.
Gibt's noch Bodensee dazu?
Nee, Bodensee ist, wir sind ja da auch so, da unten sehr, sehr obstlastig gewesen. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das nie so, dieser Hof- und Dorfladen und Manufakturcharme hatte ich da in Konstanz nie irgendwie gespürt. Obwohl es schon auch ein paar Hofläden gibt. Und dann halt verstärkt eben Aufstriche, Marmeladen und Co. Und
Viel mit Obst dann.
ja, irgendwann hast du dann halt auch alle durch, ne? Also fand ich jetzt nicht so facettenreich, wie es hier ist. Also hier im Umkreis von 50 Kilometern hast du ja wirklich enorme Auswahl an tollen Produkten und spannenden Erzeugern dazu. Fand ich jetzt am Bodensee nie so.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Wir sind schon durch. Hey, sind wir schnell.
Aber wenn du noch was hast, dann gern raus damit.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, soll man ein Gewinnspiel machen?
Gewünscht, oh, auch eine gute Idee.
Gewinnspiel, ja. Ich
Super.
habe einen super coolen Grillhersteller. Ich meine, passt ja jetzt vielleicht gar nicht zum Wetter, aber
Vielleicht wird es wieder
der,
anders nochmal.
hoffen wir doch mal. Aber der hat so einen phänomenalen zusammenlegbaren Grill.
Den betreibst du auch?
Ja, genau. Den habe ich jetzt auch zu Hause
Das wäre
und
vielleicht noch interessant, wenn du noch andere Sachen außer Lebensmittel vertreibst. Das wusste ich jetzt noch nicht.
ja, ist jetzt auch so eine Sache. Ich habe angefangen mal mit Seifen, also das so als Seife ist ja auch so ein typisches handwerkliches, regionales Produkt. Man hatte eben 2020 dann auch Seifen aufgenommen, aber das ist auf der einen Seite extremst schwierig, Lebensmittel und Seife. Also und das sind ja wirklich stark riechende Seifen, weil es halt einfach frische Produkte und Zutaten drin sind. Und da das irgendwie zusammenzupacken und 2, 3 Tage mal in dem Paket zu verschicken. Also bin ich dann auch erstmal davon abgekommen, zu sagen, ich mache das, weil stelle ich mir jetzt auch als Konsument echt schwierig vor, wenn dann plötzlich irgendwie meine Nudeln nach Erdbeerseife schmecken. Weil das konnte ich ja selber machen. Also von da bin ich da jetzt davon abgekommen. Inzwischen aber auch bin ich eher wieder so in dem Bereich zu sagen, nö, es gibt ja auch eben viele tolle Manufakturen und Erzeuger, die unglaubliche Produkte machen, die aber halt einfach nicht in der Öffentlichkeit so stehen. Also Seife, ja, es gibt unglaublich schöne Produkte, aber jetzt diesen Grill, den ich da eben habe, das ist aus Oberbayern, so ein kleiner Grillhersteller, der das erfunden hat quasi, der ist begeisterter Motorradfahrer und hat sich halt immer darüber geärgert, dass er keinen Grill hat, um den aufs Moped zu schnallen. Und nur diese Einweggrills, die dann halt weggeworfen werden oder im schlimmsten Fall liegen bleiben.
So, nicht der, der in Höhle der Löwen war, oder?
Nein, 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 nein,
Da
nein.
gab es auch einen.
Genau, da gab es auch einen. Aber es geht schon in die Richtung, aber er war wesentlich früher dran und ist auch so von der Qualität ein bisschen anders. Also das ist irgendwie ein sich selbst sicherndes System. Also du kannst den umdrehen, also völlig verrückt. Hast aber, wenn du ihn auseinandergebaut hast, irgendwie nur so 2 Zentimeter, so ein kleines Mäppchen, ne, wo du sagst, das könnte auch so ein Aktenmäppchen sein. Und hast aber dann einen Grill, wo du sagen kannst, gut, 3, 4 Personen kriegst du gut verköstigt. Fand ich jetzt die Idee eigentlich unglaublich toll.
Wie heißt der Grill?
Das ist Wayfire, weil einfach für unterwegs gedacht und so haben sie dann auch ihre Firma benannt. Finde ich unglaublich smart und charmant und hatte jetzt am Wochenende, waren wir zu 11 Grillen und haben wirklich nur auf dem gegrillt. Ja, haben nicht alle gleichzeitig essen können, aber du hast halt die Kohle relativ nah am Grillgut und es funktioniert schon ganz, ganz gut.
Vertreibst du sonst noch Sachen außer dem Grill im Non-Food-Bereich?
Bin ich jetzt auf der Suche, also auch hier wieder melden, melden, melden. Ne? Gerne auch, wenn ihr einen Aufruf machen könnt, sehr, sehr gerne. ja, ich hatte auch mal Bürsten, aber Corona hat leider den Bürstenmacher nicht gut getan. Und ja, ich meine, so eine handgemachte Bürste, klar, so eine Handbürste kostet dann schon auch ein bisschen mehr als eine aus dem Teddy, ne? Aber das ist halt auch ein ganz anderes Gefühl und du hast die halt auch wesentlich länger. Ich glaube, die meisten vergessen auch, dass die Haut unser größtes Organ ist. Und da sollte man schon noch ein bisschen drauf achten, was man zum einen drauf tut und zum anderen, womit man sie behandelt. Von daher kann ich hier auch nur dazu raten, handgemachte Bürsten zu kaufen. Die sind mehr als ihr Geld wert.
Kann ich Kostkam aus Wilmersdorf empfehlen?
Was ich schon gesehen habe. Genau.
Ja,
Da freue ich mich
genau.
auch
Und
gerne
super
über,
Produkte.
ja, auch gerne über die
Kämme.
ja, Kämme, ja. Das
Also ist
ist.
schon hauptsächlich Kämme her und vertreiben aber auch Bürsten, mit zum Beispiel Wildschweinbürsten. Die beziehen sie aus dem Schwarzwald, aber.
Wildschwein, das sind die neuen Löwen.
Ja, mit
Ja, mit
Löwenbosten
Löwenbürsten. Ja, das wäre ja auch da eine sehr, sehr schöne Werbung. Jetzt auch mit Berliner Löwenborsten. Ja, also im Non-Food-Bereich gerne Ideen zusenden. Also wir haben ja in Dinkelsbühl auch die Wooly-Gang, die ja so unglaublich schöne Dinge aus Filzresten macht. Aus solchen Filzplatten, die ja dann irgendwie quasi Abfallware sind, also so Upcycling machen und da Dekoobjekte machen. Also solche Sachen möchte ich dann auch zukünftig vertreiben. Ja, gibt viele Möglichkeiten.
Okay. Das heißt auch Dekoartikel oder sonstiges.
Ja, im gewissen Rahmen, auch hier wieder einfach zu schauen, halt das Besondere. Also jetzt irgendwie den vierten Kerzenbaumstamm, weiß ich nicht, da gibt's andere, die das sicherlich wesentlich besser können. Es gibt so viele tolle Ideen und Möglichkeiten, die ich jetzt auch gar nicht alle kenne und auch mich freue, wenn sich dann jemand meldet und sagt, ich habe hier was völlig Abgefahrenes. Also wichtig ist halt einfach, die Wertschöpfungskette muss großteils einfach in Deutschland sein und auch von den Erzeugern oder Manufakturen alles weniger als 10 Personen. Weil sonst, finde ich, geht es schon eher wieder in den industriellen Bereich und auch das können dann andere wieder besser als ich.
Riskierst du, bevor du die Sachen vertreibst, so einen Blick hinter die Kulissen und schaust dir mal an, wie die Sachen wirklich hergestellt werden?
Wenn es die Zeit ergibt, ja, aber das ist meistens unglücklicherweise noch nicht möglich, weil ich einfach auch manche Erzeuger habe, wo ich dann 4 Stunden Fahrt hätte. Und ja, man muss natürlich auch schauen, die haben auch nicht immer die Zeit und die freuen sich auch nicht immer über Besuch. Die sind auch mal ganz froh, wenn sie ihre Sachen so wegkriegen, ohne dass da jetzt auch irgendeiner mit Kamera und neugierigen Fragen kommt. Wobei da auch, muss man auch sagen, findet ein Umdenken statt. Also viele sehen dann schon auch, okay, Social Media und dergleichen, irgendwo, irgendwas muss ich machen. Ja? Und ist ja auch richtig so, da eine gewisse Sichtbarkeit
Ja,
zu
ich
haben.
finde es wahnsinnig wichtig zu wissen, zum Beispiel, wenn man für die Chips jetzt 3,20 € glaube ich, zahlt,
Ja.
wie wird es gemacht? Oder wo kommt es her? Wie rechtfertigt es den Preis? Also.
Grundsätzlich bin ich voll bei dir. Ja, aber da verlasse ich mich dann auch ein bisschen auf die Erzeuger, wenn sie mir das erzählen. Für mich ist da aber auch eigentlich viel wichtiger der Geschmack. Also du findest bei mir am Stand oder im Shop nichts, was ich nicht selbst probiert habe. Und da bin ich dann auch ein bisschen eigen und sage, was mir nicht schmeckt,
Bietest du nicht an?
bin ich noch nicht so davon überzeugt. Und dann müssen halt noch irgendwie aus dem Freundeskreis 2, 3 herhalten, die dann mitprobieren dürfen oder müssen, je nachdem. Und dann wird ein Urteil gefällt. Mein Geschmack ist was Individuelles. Der eine, der liebt Oliven und der andere sagt, um Gottes Willen, geh mir weg damit. Dass ich da dann einfach ein breiteres Spektrum habe, müssen dann einfach Freunde dran glauben.
Ja, ich glaube, den Job machen alle gerne,
Ja, inzwischen schon, ja. Also es ist ja, je nachdem, welches Produkt dann aufgerufen wird. Gell? So komischerweise, wenn irgendwas Alkoholisches zur Verkostung ansteht, dann hast du
Seminar.
relativ schnell Rückmeldung. Ja klar, kommen wir, wann denn? Ne? Und so, gibt es noch was von der leckeren Soße, vom Fleisch letztes Mal? Also ja, die versuchen sich, ist ja auch in Ordnung, also sich da einen leckeren Tag zu machen. Das freut mich ja dann auch, weil es ja dann einfach auch eine Auszeichnung für die Produkte auch ist. Wenn die dann da auch nachfragen und sagen, können wir es denn nicht ein bisschen größer machen und gibt es wieder irgendwie Fingerfood oder irgendwelche Sachen hier so nebenher mitschnappen. Also von daher, und ich mag es eigentlich auch, Leute um mich zu haben. Und ich finde, Essen ist soziale Zeit und das kommt in Deutschland leider viel, viel zu kurz. Also auch, ich finde, und das beginnt ja schon auch beim gemeinsamen Zubereiten von dem Abendessen oder dergleichen. Dass man da einfach ja, zusammen in der Küche steht. Aber halt auch danach zusammen in der Küche steht, nicht nur in der Vorbereitung, sondern
Und
auch beim Abräumen und Abspülen. Ja, wäre schön, wenn das wieder mehr irgendwie leben würde. Ja, weniger aufs Handy schauen und mehr in der Küche stehen.
ich glaube,
Nein.
durch die Corona ist da ein bisschen das Umdenken hat dann auch schon angefangen, dass man sagt, man ist mehr daheim, man lädt sich mehr Leute ein. Aber ich glaube, da hat man vielleicht gemerkt, dass einem fehlt. Und also mir ging es so. Wie dann die Kontaktbeschränkungen waren, hat man sich gedacht, oh, da fehlt mir jetzt wirklich was. Und jetzt danach fängt man da wieder an, mehr Leute einzuladen oder mehr sich daheim zu treffen, mehr zusammen zu kochen zum Beispiel oder Also so geht es mir zumindest.
Ja, also da würde ich dir zustimmen. Ich denke, die Leute haben festgestellt, dass das ein recht kostbares Gut ist,
Genau.
sich treffen zu können.
Genau. Ja.
Und wie schnell das dann auch plötzlich mal endet oder enden kann. Also jetzt zum Glück nicht so wie in China, dass da irgendwie eingeschweißt wirst dann, dass es dann einfach Restriktionen gibt und das dann nicht mehr möglich ist. Und im schlimmsten Fall, wie wir es ja jetzt auch leider tausendfach erlebt haben, dann halt vielleicht die Person nicht mehr, nie wieder siehst, weil es halt gestorben ist. Deswegen denke ich schon auch, dass man da festgestellt hat, das ist schon was Besonderes und dass viele einfach das auch mehr wert zu schätzen wissen. Ich denke auch, dass dieses Kochen wieder an Fahrt aufnimmt und diese bewusste Ernährung, glaube ich auch. Die wird jetzt sicherlich ein bisschen gebremst durch jetzt, sagen wir mal, diese Unsicherheiten, wie geht es weiter, etc. Was passiert die nächsten Monate? Aber so im Großen und Ganzen bin ich ja schon zuversichtlich, dass man einen Weg findet oder dass viele den Weg einschlagen. Und wieder selber kochen und ja auch sich bewusst ernähren.
Wie viele Erzeuger hast du im Moment im Angebot und wie oft kommen zum Beispiel neue Erzeuger bei dir dazu?
Natürlich schlecht vorbereitet, hätte ich schauen müssen.
Zögern.
20, 25 Erzeuger rum. Grundsätzlich zu wenig. Ich hatte jetzt auch Anfang des Jahres erstmal mich weniger um Erzeuger gekümmert, um neue Erzeuger, das muss ich ganz ehrlich sagen. Habe da jetzt aber glücklicherweise eine Kooperation mit der Metropolregion Nürnberg, also original regional und eben diesen 36 Regionalorganisationen irgendwie. Und da merke ich jetzt schon, dass da einfach entsprechendes Interesse ist, Rückmeldungen kommen. Also das nimmt jetzt Fahrt auf und bin einfach zuversichtlich, dass so die nächsten Monate nochmal einiges an Erzeugern dazukommt.
Wie schaut diese Kooperation genau aus?
Erstmal gegenseitige Verlinkung und sie geben halt meine Kontaktdaten jetzt eben ihren 1900 Erzeugern, die sich da bisher schon zusammengeschlossen haben, halt einfach weiter und immer mal wieder die Informationen für die Direktvermarkter, wenn ihr einfach eure Produkte auch größer verkaufen wollt, probiert es mal mit Heimatprodukte, können wir empfehlen. Und da rechne ich mir schon auch aus, dass da einfach relativ schnell die Erzeugerzahl und damit auch die Produktzahl noch weiter steigen wird. Ja, auch da wiederum, was ich vorher mal sagte, nicht, dass ich plötzlich 30 Erdbeermarmeladen habe.
Das heißt, du wählst doch bewusst aus, was
Ich,
du.
genau, ich wähle bewusst aus. Es ist ja auch so, dass die Sortimente ja auch endlich sind. Muss man ja auch sagen. Also, das finde ich auch, hat doch einen gewissen Charme. Also, Spargel im Dezember finde ich unglaublich befremdlich im Supermarkt. Und das ist, ich glaube, auch für den Körper gar nicht gut. Also der hat ja auch so seinen Zyklus, wo man einfach sagt, in gewissen Monaten kann er ein gewisses Obst und Gemüse besser verarbeiten wie in anderen Monaten. Und da müsste man eigentlich auch wieder ein bisschen hin. Aber eben zurück zu den Erzeugern, also da ist einfach schon auch eine gewisse Auswahl, die ich treffe und sage, okay, das ist ein Produkt, das finde ich spannend oder das ist ein Produkt, das ist so unglaublich abgefahren. Einfach, das muss einer breiten Masse irgendwie bekannt gemacht werden. Auch hier wieder das Beispiel, das Reis aus Bayern. Ja. Das war für mich, ich habe das gelesen, ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, sehr, sehr cool. Ja, umso trauriger hat mich eben die Nachricht gestimmt, dass das nicht mehr wirtschaftlich möglich ist, das anzubauen.
Ja, weil das Wasser so teuer ist, oder?
Ich habe da nicht nachgefragt, weil ich das ganz auch ehrlich erstmal so verdauen musste, weil ich da einiges an Nachfrage hatte und jetzt dann einfach das auch der Sache nicht nachkommen kann. Aber nur für meine Nachfrage wird es dann wahrscheinlich keinen weiteren bayerischen Reis von denen geben.
Schade.
Das kann man jetzt nur sagen, kaufen, kaufen, kaufen.
Okay, die Restbestände.
Die Restbestände aufkaufen und auch dann zukünftig eine gewisse Nachfrage aufrechterhalten in manchen Bereichen.
Okay. Es gibt zum Beispiel auch Safran aus Feuchtungen.
Habe ich auch schon gelesen. Der
Ja,
fand ich super
das
spannend.
wäre auch was für dich.
Auf jeden Fall. Die machen ja nicht nur den Safran, die machen ja auch schöne Sachen draus und die machen
Genau.
auch, ich glaube, auch Schnaps und Kohlen. Ich war auf jeden Fall mal auf deren Homepage und die werden sicherlich demnächst auch eine E-Mail von mir bekommen. Auf
Sollen
jeden
die
Fall.
Freunde gleich dabei probieren?
Naja, also, ach, das Safran, ich finde, mit Safran muss man umgehen können.
Ich kann's nicht.
Also, das ist ja, zum einen ist es ja teuer, das ist gut, das ist das eine, das andere ist aber auch, ja, die einen sagen sehr intensiv und die anderen sagen, es färbt halt nur das Essen. Also, da hast du wirklich zwei Lager, aber ich finde es halt eben allein schon spannend, sowas in
Ja.
Deutschland anzubauen.
Ja, vielleicht auch noch so ein Kochblock. Rezept mit Safran.
Ja, ich. bin da auch an einer Rezeptseite mit einer Kooperation dran. Auch darüber noch nichts, erst wenn es dann soweit ist.
Lädst du denn da immer Gäste ein, dann? Oder wie ist das geplant?
Zum Kochen?
Ja.
Da habe ich jetzt noch wirklich keinen Plan. Ob das ist auch ein bisschen, finde ich, so eine technische Herausforderung, zu sagen, wo mache ich das? Also bei mir in der Küche sicherlich nicht. Also das ist eine leider etwas größere Campingküche nur. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie schön kochen und zumindest mal schön filmen oder dergleichen. Muss ich mal schauen, auch wie das dann in der Nachbearbeitung ist. Es wird ja, sagen wir mal so, der erste Indikator wird jetzt mal die Blog-Geschichte sein. Was nimmt die Zeit in Anspruch, die ganzen Räusperer, Versprecher und Ams und Ös von mir rauszufiltern? Bin ich mal gespannt. Das potenziert sich ja dann, wenn es noch ins Video geht.
Das ist auch noch geplant.